Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Sie haben es in den Nachrichten gehört. Alfred Grosseur ist gestorben. Der deutsch-französische Politologe, Schriftsteller, Publizist, einer der ganz großen europäischen Intellektuellen. Wir würdigen ihn gleich in dieser Lesart. Herzlich willkommen dazu. Er war eine der bedeutendsten geistigen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts und unserer Zeit, Alfred Grosseur. Als Publizist, Gelehrter, Politologe wurde er als Schriftsteller bekannt und hochgeehrt. Jetzt ist Alfred Grosseur mit 99 Jahren in Paris gestorben. Ursula Welter erinnert an ihn und seine unverwechselbare Stimme.
Ich bin ein echter Franzose.
Alfred Grosseur, der Mann, der deutsch-französische Geschichte geschrieben hat. Der Mann mit dem spitzbübischen Lachen, dem scharfen Verstand, der wortgewaltige, freundliche Intellektuelle, dessen Sätze voller Ideenreichtum waren. Als Sohn jüdischer Eltern am 1. Februar 1925 in Frankfurt am Main geboren. Emigration nach Frankreich 1933.
Und dann sind wir weg im Dezember 1933. Ich habe schnell Französisch gelernt, war dann normal in der Schule, bekam 35 den ersten Preis für Französisch. Meine Memoiren auf Französisch heißen Mémoire d'un Français, Memoir eines Franzosen. Und das betone ich in Deutschland immer, ich bin ein echter Franzose. Ich bin kein Deutscher mit französischem Pass.
Alfred Grosseurs Deutschland, das war das Deutschland der Nachkriegszeit. Mein Deutschland lautet der Titel eines der vielen Bücher aus der Feder des Franzosen. Deutschland, für dessen Zukunft er sich mit verantwortlich fühlte.
Und ich war 1947 zum ersten Mal in meiner Geburtsstadt Frankfurt, aber war damals schon entschlossen über zwei Dinge, die ich gelernt habe, also empfunden habe in einer Nacht im August 1944 in Marseille mit falschen Papieren, wo ich dort lebte und unterrichtete an einer katholischen Schule. BBC verkündete, dass die alten Leute von Theresienstadt nach Auschwitz transportiert würden. Das war auch der Fall für die Schwester meines Vaters und ihr Mann. Und am nächsten Tag war ich sicher, endgültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt.
Reisen, Gespräche, Vorträge in Schulklassen. Bis zuletzt war Alfred Grosseur ein wichtiger Mittler zwischen beiden Ländern.
In zwei Gemeinschaften werde ich akzeptiert als Mitstreiter, obwohl ich ihnen nicht angehöre. Das ist als Franzose, als voller Franzose in Deutschland. Und auf der anderen Seite als Atheist im französischen Katholizismus. Und das muss ich in Deutschland immer erklären.
In Deutschland geboren, in der Résistance, im Widerstand. Nach dem Krieg Studium in Aix-en-Provence und Paris. Politik und Germanistik. Jahrzehntelang Inhaber des renommierten Lehrstuhls am Institut Sciences Po. Träger des großen Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband, Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Die Liste seines Lebenswerks ist lang. Alfred Grosseur, das war der intellektuelle Wegbereiter und Begleiter der deutsch-französischen Beziehungen. Und das war der streitbare Geist, der kritische Beobachter Israels etwa. Er wusste zu provozieren.
Es gibt eine ständige Erpressung der Bundesrepublik durch Israel.
Israels Siedlungspolitik. Alfred Grosseur nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es um den Nahostkonflikt ging.
Es ist, weil meine vier Großeltern, meine zwei Eltern Juden waren, dass ich die Vergehen Israels gegen die Grundrechte bitterer empfinde als bei jedem anderen Land.
Den Schülern, den vielen Schülern, vor denen er sprach, gab er regelmäßig mit auf den Weg.
Und ich sah immer die Pflicht, gegen die Werte von Hitler zu kämpfen. Das heißt, alle Menschen sind gleich, die gleiche Würde, das steht schon im Grundgesetz, und das zum Beispiel auf die Palästinenser anwenden. Und das hat mit Antisemitismus nichts zu tun.
Auch Frankreichs Politik hat Alfred Grosseur stets mit dieser Elle gemessen. Das leidende Frankreich, das seien die Jugendlichen mit den falschen Postleitzahlen, den Einwanderervornamen, die keine Chancen in dieser Gesellschaft hätten. Auch für sie setzte sich Grosseur ein. Die Basis, das zählte für den Professor, den Gelehrten, auch in den deutsch-französischen Beziehungen.
Ich spreche das Wort Freundschaft nicht gerne aus, denn wer ist mit wem befreundet? Doch gesellschaftlich gibt es mehr Verbindungen zwischen Frankreich und Deutschland auf allen Ebenen, der Anwälte, der Universitäten, der Städte, der Gymnasien, als 10-mal, 20-mal mehr zwischen Deutschland und jedem anderen Land und Frankreich und jedem anderen Land. Das genügt nicht, um Europa zu machen, aber diese menschliche Infrastruktur war immer gegenwärtig, wenn es auch politische Krisen gab.
Die menschliche Infrastruktur. Darauf setzte Alfred Grosseur, nicht auf die Symbole der Politik, die er zudem oft für falsch gewählt hielt.
Adenauer und de Gaulle in der Kathedrale von Reims, schön. Mitterrand und Kohl in Verdun, sehr ergreifend. Frau Merkel und Sarkozy am Arc de Triomphe am 11. November, schön. Alles falsch, alles Symbol des Ersten Weltkrieges. Beim Zweiten Weltkrieg hätte man sich in Dachau treffen müssen. In Dachau, wo Franzosen und Deutsche gemeinsam gefangen gewesen waren.
Der Schreibtischstuhl vor der prall gefüllten Bücherwand im Studierzimmer von Alfred Grosseur im 15. Stadtteil von Paris bleibt nun leer. Gelegenheiten, sich von einem großen Geist nach anregendem Interview persönlich zu verabschieden, wird es nun keine mehr geben.
Ich sage herzlichen Dank.
Bitte, bitte. You're welcome, wie man sagt.
Ursula Welter war noch einmal bei ihm, bei Alfred Grosseur. In Memoriam ein letzter Gruß. Der große Intellektuelle ist mit 99 Jahren gestorben. Und jetzt zu einem Freund und einer Freundin. Er heißt Max, ihren Namen erfahren wir nicht. Aber sie erzählt ihrer beiden Lebensgeschichten. Geboren sind sie im Ostdeutschland der 1990er Jahre, aufgewachsen bei alleinerziehenden Müttern, die nie da sind, weil sie von früh bis spät schuften müssten. Gemeinsam werden die beiden erwachsen, studieren im Westen, gehen zurück in den Osten, ziehen zusammen als beste Buddies. Er wird Architekt, sie versucht zu schreiben. Aber die Dinge, die laufen irgendwie nicht rund. Auch weil sie seit frühester Jugend an chronischem Schwindel leidet, was sie immer wieder aus der Kurve trägt. Und da bekommt der sonst pumperlgesunde Max auch noch Depressionen. Wohin soll das nur führen? Ich verrate es schon mal. Zu einem klasse Roman voller Witz und Tiefgang. Weltalltag heißt er. Erscheint heute. Geschrieben hat ihn Paula Fürstenberg. Sie ist im Studio. Hallo, guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Als ich Ihr Buch das erste Mal in Händen hielt, Frau Fürstenberg, habe ich den Titel spontan als Weltalltag gelesen. Da hat es bei mir so literaturhistorisch geklingelt. James Joyce, Weltalltag der Epoche. Jetzt weiß ich aber, dass ich ganz schief lag. Bei Ihnen ist es wirklich der Weltalltag. Was für ein Universum steckt denn da drin?
Sie haben es ja schon gesagt, meine Erzählerin leidet seit ihrer Kindheit an Schwindelanfällen. Sie ist aufgewachsen als chronisch Kranke. Ihr Körper hat nie so ganz funktioniert, wie sie sich das vielleicht gewünscht hätte. Und Schwindel als Symptom ist ja eine Art Problem mit der Schwerkraft oder jedenfalls mit der räumlichen Orientierung. Und weil sie sich so das Weltall vorstellt, spricht sie von ihrem Weltallkörper, der eben Weltalltage hat. Aber diese zweite Bedeutung, die Sie gerade erwähnt haben, die hat mich schon auch gereizt. Also gerade weil wir uns ja Krankheit als meistens so als vorübergehenden Ausnahmezustand vorstellen. Da bleibt man dann kurz zu Hause und dann funktioniert man wieder. Das ist ja etwas, was für chronisch Kranke überhaupt nicht funktioniert, sondern für die ist das Leben mit der Krankheit eben eher Alltag als so ein Ausnahmezustand. Und dass der Alltag im Titel mit drinsteckt, hat mir schon auch gut gefallen für diesen Text.
Und um im Bild zu bleiben, Ihre Erzählerin bezeichnet sich an einer Stelle als Weltraumschrott, der nutzlos im All treibt. Damit sind wir schon bei der sehr, sehr lakonischen Selbsteinschätzung dieser jungen Frau. Was für eine Astronautin ist das denn? Wie würden Sie sie beschreiben?
Sie ist geprägt von dem Aufwachsen mit chronischer Krankheit, von dem Aufwachsen als Tochter einer Wäschereiarbeiterin, einer alleinerziehenden Mutter. Sie ist davon geprägt, am Gymnasium und in diesen intellektuellen Kontexten sich ein bisschen fehl am Platz zu fühlen. Sie hat aber gleichzeitig, glaube ich, auch irgendwie eine große Klappe und einen gewissen Humor, mit dem sie durchs Leben geht und sich diese Welten, die neu für sie sind, aneignet. So würde ich sie vielleicht beschreiben.
Was für ein Duo bildet die Erzählerin denn nun mit diesem Max? Sie sind kein Liebespaar, das haben sie teenagermäßig mal ausprobiert, aber schnell verworfen. Was ist das für eine Freundschaft?
Die beiden sind ja schon lange eng befreundet. Das ist auf jeden Fall eine langjährige und sehr enge Freundschaft. Und ich würde sagen, was sie so besonders macht, ist vielleicht, dass sie auf Langfristigkeit angelegt ist, dass die beiden sich auch nicht davor scheuen, Sorgearbeit füreinander zu übernehmen und eben zusammenzuwohnen und wirklich das Leben zusammenzugestalten. Also für die beiden ist, würde ich sagen, die Freundschaft die zentrale Beziehung in ihrem Leben und nicht eine Paarbeziehung.
Diese permanenten Schwindelanfälle, die prägen nun ihr ganzes Leben irgendwann so nach endlosen ärztlichen Sisyphus-Odysseen. Sie nennen das selbst Sisypheen. Bekommt sie eine Diagnose Endometriose, eine gynäkologische Erkrankung. Sie gehen da genauestens ins Detail auch, wie dann auch bei der Depression von Max. Sie haben sich da richtig an Fachleute gewandt, ne, in der Recherche. Was wollten Sie hier speziell wissen? Was haben Sie gebraucht für den Roman?
Ich habe in der Recherche mit Ärztinnen gesprochen, mit der Schwindelambulanz der Charité zum Beispiel und mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen in Bonn. Das waren sehr interessante Gespräche. Ich habe auch viel gelesen. Es gibt ja so eine Gegenüberstellung von verschiedenen Krankheitsarten im Text. Sie hat eine mit der Endometriose und dem Schwindel als Symptom, der undiagnostiziert bleibt, hat sie eine eher physische Erkrankung, während Max mit seiner Depression eine psychische Erkrankung hat. Und diese Gegenüberstellung hat mich interessiert auch, oder gerade weil sie mir so bedingt sinnvoll erscheint, einerseits aus so einer körperlichen Realität gesprochen, dass alle psychischen Erkrankungen auch physische Symptome produzieren und andersrum, also wo ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, wie sinnvoll diese Unterscheidung eigentlich ist. Und zum anderen geht es ja auch mit so einer starken Stigmatisierung einher von psychischen Krankheiten als irgendwie eingebildet, nicht ganz ernst zu nehmen. Und an dieser Grenze ein bisschen zu rütteln, hat mich interessiert.
Wobei sich die Erzählerin ja irgendwann auch keinen Kopf mehr macht, geheilt zu werden. So alle alternativmedizinischen Therapien hält sie eher für Humbug, her mit der Chemie. Ich pfeife mir ein, was geht, sagt sie. Ohne eine 800er Ibuprofen verlasse ich nicht das Haus. Und ja, so diese Attitüde, so diese, ach, leckt mich doch alle Attitüde, hat auch mit ihrer ostdeutschen Herkunft zu tun. Was denn?
Ich glaube, dass gerade wenn wir über Krankheit sprechen, der soziokulturelle Hintergrund eine Riesenrolle spielt. Also was wir zum Beispiel auch wissen, ist, dass Armut krank macht, dass Krankheit arm macht, dass da ganz starke Verbindungen bestehen. Und sie ist nicht bettelarm aufgewachsen, aber tendenziell prekär aufgewachsen. Auch dass, wenn wir zum Arzt gehen zum Beispiel, da treffen wir ja dann immer sofort auf studierte Leute. Das heißt, dass für Menschen, die aus anderen Klassen und Milieus kommen, da sofort auch ein bestimmter Clash entstehen kann. Da treffen Milieus aufeinander. Also ich glaube, da gibt's ganz, ganz starke Zusammenhänge. Und in ihrem konkreten Fall hat sie ja zum Beispiel eine Mutter, die einen sehr gesunden, fitten Körper hat, die sich darüber auch definiert, die stolz darauf ist, die wenigsten Krankentage in der Wäscherei zu haben und da den Rekord zu halten, und die nun diese kränkliche Tochter hat, da treffen auf eine Art auch Welten aufeinander.
Ich meine, der Roman, weil Sie gerade das Wort Clash erwähnen, der Roman, den die Erzählerin ja nun gewissermaßen für Sie als Autorin schreibt, der wird nämlich wirklich auch zu so einer sehr ausführlichen ost-westdeutschen Sozialgeschichte wieder so ganz herrlich trockenprägnant entworfen. Was erleben denn diese beiden Ossis beispielsweise, Sie haben die DDR ja gar nicht mehr erlebt, ne? So, aber wie treffen Sie auf den Westen?
Erstmal ja gar nicht groß in ihrem ganzen Aufwachsen. Vor allem treffen sie auf den Westen, als sie dann nach der Schule die Stadt verlassen und nach Westdeutschland gehen, um zu studieren und da andere Milieus, andere Selbstverständlichkeiten kennenlernen, die ihnen, glaube ich, erst klar machen, wie ostdeutsch sie sozialisiert sind und welche Selbstverständlichkeiten, mit denen sie groß geworden sind, woanders nicht gelten. Sie erfinden selbst das Wort Gummistiefelkinder für alle, die irgendwie behüteter aufgewachsen sind als sie selbst oder von denen sie das meinen. Ich finde es selber total spannend, wie das auch gerade in der nachgeborenen Generation immer noch wirkt und Thema ist, und wollte das den Figuren gerne mitgeben.
An einer Stelle sagt sie so trocken, das Wort alleinerziehend, habe ich lange gedacht, das gilt für die Kinder, die sich allein erziehen. Man kann, Frau Fürstenberg, Ihren Roman ja nun verschiedentlich so lesen. Als Krankheitsroman, als Ostdeutsch-Sozialisierungsroman, als Kapitalismuskritik und auch als den Versuch, eine neue, bessere Sprache für Körperbewusstsein zu finden. Und nein, das sind eigentlich alle so eigentlich schwere Themen. Und das verknüpft aber ihre Erzählerin so leichthändig mit einem ironisch-sarkastischen Tonfall, dass man solchen Spaß dabei hat, es zu lesen. Mir ist selbst bei den härtesten Passagen über die Depression und den Selbstmord irgendwie das Lächeln nicht aus dem Gesicht gewichen. Wie haben Sie das selbst hingetupft, habe ich mich gefragt. So diesen lockeren Stil, diesen coolen Klang entwickelt.
Das war mir beim Schreiben total wichtig, diese schweren Themen zu haben, aber kein deprimierendes Buch über die Depression zu schreiben. Und ich glaube, das war mir deshalb so wichtig, weil ich die Depression schon als eine sehr zerstörerische Stimme kennengelernt habe, die eigentlich an nichts außer Vernichtung interessiert ist. Und ich hatte das Gefühl, die möchte ich nicht unwidersprochen wiedergeben und gleichzeitig darf das Thema nicht tabuisiert werden. Und da einen Dreh zu finden, da war Humor auch als Bewältigungsstrategie, um mit der Krisenhaftigkeit umzugehen, total wichtig. Das ist mir auch persönlich im Leben wichtig. Und das habe ich den Figuren einfach mit auf den Weg gegeben.
Und mit diesem Ton wirkt auch die Form des ganzen Buches so durchheitert, würde ich es nennen. Die Erzählerin macht nämlich ständig Listen, erzählt so durchnummeriert buchstabierte Passagen. Gleich am Anfang geht es von hinten, von Z bis A los. Dann spielt sie verschiedene Varianten von Kapitelanfängen durch. Und so kriegt sie selbst eine Struktur in das Buch, das sie ja schreibt. Wie sind Sie denn auf diesen Trichter gekommen? Ich finde, es funktioniert super.
Die Liste ist mir so passiert. Ganz am Anfang in den allerersten Entwürfen gab es schon diese Listenform und ich habe erst im Laufe des Schreibens gemerkt, was für einen Außenseiterstatus die Liste in der Literatur eigentlich hat, als ich gern andere Listenromane lesen wollte und nicht besonders fündig geworden bin. Und die Form hat aber auch zu dieser Leichtigkeit und zu dem Spielerischen total beigetragen. Also das heißt ja erstmal vor allem, dass der Titel ein Auswahlkriterium setzt, welche Teile der Geschichte erzählt werden. Und das hat beim Schreiben auch viel Spaß gemacht, sich alle Passagen auszudrucken, hin und her zu schieben und ganz physisch zu arbeiten.
Ja. Ganz viel Literatur steckt auch die Erzählerin in ihren Text von Susan Sontag, Virginia Woolf und Thomas Mann, Zauberberg, Zitat, klar, darf auch nicht fehlen, aber auch etliche zeitgenössische Autorinnen, Daniela Tröscher, Julia Schock, Yal Inokai, die liefern so Stoff und Sprache auch über das Kranksein und das wird auch ein großes Thema. An einer Stelle heißt es, die habe ich mir rausgeschrieben, du wünschst dir eine Literatur, die den Körper nicht wie einen alten Lederfußball vor sich herstößt. Du wünschst dir eine Sprache, die den Körper nicht als Kriegsgegner begreift. Fehlt das also noch? Fehlt das Ihnen, Frau Fürstenberg? Ich meine, all diese großen zitierten Autorinnen, die haben das doch schon ganz gut gemacht.
Ich habe beim Schreiben tatsächlich, bin ich oft auf Momente gestoßen, wo ich das Gefühl hatte, hier in unserem alltäglichen Vokabular sind so viele körperliche Abwertungen enthalten. Wir benutzen Krankheiten als Schimpfwörter. Und wenn ich, gerade weil sie ja auch so einen bestimmten mündlichen Ton hat, die Erzählerin, und viel mit Redewendungen und Alltagssprache auch arbeitet, bin ich oft auf Formulierungen gestoßen, von denen ich dachte, die würdigen den Körper nicht besonders. Und ganz wichtig für die Beschäftigung mit der Körpersprache in einem anderen Sinne war Susan Sontag, ihr Buch Krankheit als Metapher, was ja dieses metaphorische Denken auch schwer hinterfragt und das auch zu Recht. Und demgegenüber steht ja aber so eine sehr medizinische, kalte Sprache über den Körper, das sogenannte Fachlatein, was irgendwie auch nicht ganz die Lösung ist, wenn man subjektive eigene Bilder finden will für das, was mit einem passiert. Genau, und deswegen ist der Roman irgendwie auch der Versuch, da eine Art dritte Sprache zu finden oder zumindest problematische Wendungen zu vermeiden oder zu hinterfragen und zu schauen, wie eigentlich über den Körper gesprochen werden kann.
Frau Fürstenberg, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, danke.
Krank sein wäre nur halb so schlimm, wenn die Gesunden nicht wären. Noch einer meiner Lieblingssätze aus diesem famosen Roman von Paula Fürstenberg, der heute erscheint, Weltalltage bei Kiepenheuer & Witsch, 320 Seiten, der Umfang 23 Euro, der Preis. Wir steigen nun hinab in Berliner Unterwelten. So heißt ein Verein, der Führung zu den legendären Tunnelfluchten anbietet, etwa zu Tunnel 29, den der DDR-Bürger Joachim Neumann mitgeplant und gebaut hat. Seine Geschichte erzählt nun die Berliner Jugendbuchautorin Maya Nielsen in ihrem Roman Der Tunnelbauer. Ja, Premiere war gestern tief unten und Regina Voss war für uns dort.
Der Ort passt perfekt. In den feuchten und kalten Kellergewölben einer stillgelegten Brauerei ahnt man, was die Fluchthelfer beim Tunnelbau aushalten mussten. In den Berliner Unterwelten bietet ein gleichnamiger Verein Führung zu den legendären Tunnelfluchten an. Tunnel 29 lag kaum 100 Meter entfernt vom Lesungsort. Er ist der erste unterirdische Fluchtweg, den Joachim Neumann mitgeplant und gebaut hat. Der Roman Der Tunnelbauer erzählt Neumanns Geschichte. Eine Jugend bestimmt vom Mauerbau. Autorin Maya Nielsen über den heute 84-Jährigen.
Ich habe ihn manchmal gefragt, am Anfang waren wir ja immer auf Sie, Sie sind ja gar nicht so emotional, wie man sich das vorstellen könnte. Ich meine, seine Frau kam in Haft, die Stelle habe ich ja heute vorgelesen, wie da wirklich ihre Würde mit Füßen getreten wurde. Seine Mutter wurde verhaftet, er hat einen sehr, sehr hohen Preis bezahlt und man konnte sich unfassbar gut mit ihm darüber unterhalten.
Das Buch beginnt im Jahr 1961. Joachim, genannt Achim, ist noch keine 18, als er beschließt, die DDR zu verlassen. Hinter ihm liegen sonnige Ferientage mit Freunden auf der Insel Usedom und der erste Kuss mit Chris. Noch an der Ostsee erfahren die Jugendlichen aus dem Radio, die Sektorengrenze zwischen Ost- und West-Berlin ist dicht. In den Schilderungen alltäglicher Details macht das Buch auch für Nachgeborene deutlich, was die Mauer zum Zeitpunkt ihres Baus gerade für Jugendliche bedeutete. Der Kinobesuch im Westberliner Gloria ist passé, verkraftbar. Aber was wird mit dem Studium an der Westberliner Uni? Die Willkür der DDR-Justiz und Staatssicherheit führte bei Joachim Neumann zur Entscheidung: Ich verlasse das Land.
Angst, dass man seine gefärbten Haare erkennt. Angst, dass man die Angst in seinem Gesicht bemerkt. Aber dem Grenzer scheint nichts aufzufallen. Ernst Lemli sieht ihm auf dem Foto im Pass so ähnlich, als sei er sein Zwillingsbruder. Beide haben blaue Augen und beide blicken unbehaglich drein.
Die Teilung Berlins bestimmt auch nach der Flucht den Alltag von Achim. Um sein Privatleben kümmert er sich kaum. Er, der Passfälscher, wird bald zum Tunnelbauer, hilft Menschen bei der Flucht aus dem Osten. Das Buch schildert in packenden Szenen die Konsequenzen dieser Entscheidung. Wochenlang wohnen die Fluchthelfer in den Kellern am Tunneleingang. Das Projekt darf nicht auffliegen und wartet am Ende des Tunnels vielleicht doch die Stadtsicherheit? Beim Lesen wundert man sich über die entschlossene Haltung des jungen Protagonisten. Sie entspringt aber nicht der überbordenden Fantasie der Autorin. Joachim Neumann ist kein fiktionaler Held.
Ich hatte ja die ganze Zeit, als meine Freundin oder spätere Frau im Gefängnis war, ich hatte eine Rechnung offen mit diesem System. Die wollte ich begleichen.
Deutsch-deutsche Geschichte bietet viel Stoff für spannendes Storytelling. Maya Nielsen weiß das genau.
Also ich finde das völlig in Ordnung, wenn man auch in Büchern entertaint. Es muss auch Spaß machen, das zu lesen.
Lektorin Dagmar Schemske ergänzt einen ambitionierten Wunsch.
Dass es auch jugendliche Leserinnen erreicht, die nicht so viel lesen. Also dass es nicht hochliterarisch komplex ist, sondern wirklich in einer Sprache geschrieben ist, die einfach auch Jugendliche packt, die jetzt nicht so trainiert sind im Lesen. Das war auch der Maya Nielsen wirklich wichtig.
Und wer Berlin auf der Suche nach deutsch-deutscher Geschichte durchstreift, kann den Roman Der Tunnelbauer als Reiseführer mitnehmen. Das Vorsatzpapier ist mit einer Straßenkarte bedruckt. Gestrichelte Linien zeigen den Verlauf der Fluchttunnel, die Joachim Neumann mitgebaut hat. Das Buch in der Hand kann man die Hunderte von Metern überirdisch und aufrecht ablaufen.
Wären wir auch bereit, so einen hohen Preis dafür zu zahlen? Aber Achim Neumann, der meinte dann zu mir, bevor die Mauer stand, da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen, dass so ein Leben auf mich wartet. Da war ich eigentlich mehr daran interessiert, Fußball zu spielen. Und ich denke, dass neue Ereignisse, und es sieht ja so aus, als ob auch in unserer Zeit die politischen Verhältnisse sich verändern. Und das zwingt einen dann eine konsequente Haltung auf.
Die Autorin Maya Nielsen und ihr Roman Der Tunnelbauer. Das Jugendbuch erscheint im Gerstenberg Verlag, hat 186 Seiten, kostet 14 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Buch aus Polen wollen wir uns anschauen, geschrieben von der Schriftstellerin und Journalistin Klementina Suchanow. Sie gehört zu den bekanntesten Aktivistinnen ihres Landes auch, als die frühere Regierungspartei PiS das Abtreibungsrecht einschränken, faktisch abschaffen wollte, begann sie Demonstrationen zu organisieren, an denen sich Hunderttausende beteiligten, und sie hat auch ein Netzwerk gegründet mit dem Namen Landesweiter Frauenstreik. Ihr jüngstes Buch heißt nun »Das ist Krieg«. Die geheimen Strategien radikaler Fundamentalisten zur weltweiten Abschaffung der Menschenrechte. Jens Balzer hat den Band für uns gelesen. Er ist im Studio. Hallo.
Guten Morgen. Hallo.
Das ist ein Titel, ein langer Titel, der aber wirklich viel verspricht. Worum geht es denn, Klementina Suchanow?
Ja, man hätte es vielleicht ein bisschen weniger reißerisch und dafür präziser formulieren können. Aber es geht tatsächlich um viel und es ist auch sehr ernst. Es geht um Familienpolitik und es geht darum, wie Familienpolitik zu einem zentralen Schauplatz der Kulturkämpfe von rechts werden konnte. Wir wissen das ja, Parteien wie der polnischen PiS oder auch der deutschen AfD schwebt eine autoritäre formierte Gesellschaft mit festen Geschlechterrollen vor. Ne? Männer sollen maskulin, patriotisch, kämpferisch sein. Frauen sollen viele Kinder gebären, sich um Heim und Familie kümmern. Und queere Sexualität ist sowieso eine Sünde. Das wissen wir auch. Gay-Europa ist zum Schimpfwort, geradezu exemplarisch für den dekadenten Westen geworden. Die AfD will, wenn sie an die Macht kommt, die Gender-Ideologie aus dem öffentlichen Leben verbannen und sowieso die Gender-Studies an den Universitäten verbieten. Und überall da, wo rechte Parteien regieren, haben sie das Recht auf Abtreibung stark eingeschränkt. Sie haben schon gesagt, wenn nicht faktisch abgeschafft, wie zuletzt die Peace in Polen, wo dann gegen deren Anti-Abtreibungsgesetze ab Herbst 2020 über mehrere Monate hinweg Hunderttausende von Menschen auf die Straße gegangen sind. Donald Tusk, der neue Ministerpräsident, will jetzt eine Liberalisierung des Gesetzes anstreben, hat schon einen Gesetzesentwurf eingebracht, aber das ist jetzt noch abhängig von der Zustimmung des peace-nahen Präsidenten.
Gut, wenn das jetzt der Themenrahmen ist, also auch um Familienpolitik jetzt im Zentrum, so wie sie es entwickelt haben, in der Untertitel, da heißt es von geheimen Strategien radikaler Fundamentalisten.
Ja.
Wie ist das gemeint?
Naja, Clementina Suchanow hat recherchiert, welche Lobbygruppen die Familienpolitik beeinflussen und dabei ist sie weit über Polen hinaus auf wirklich erstaunliche, vielfältige internationale Verflechtungen gestoßen zwischen christlichen Fundamentalisten und ultrakonservativen Politikern, die arbeiten gemeinsam an der Durchsetzung einer familienpolitischen Agenda. Sie nennt das Schwarze Internationale. Also eine zentrale Rolle spielt zum Beispiel ein Verein namens World Congress of Families, gegründet Ende der 90er Jahre von einem US-amerikanischen Evangelikalen und einem russischen Soziologen. Und dieser selbsternannte Weltkongress betreibt in mittlerweile mehr als 80 Ländern Lobbyarbeit gegen sogenannte familienfeindliche Gesetze, gegen das Eheadoptionsrecht für Homosexuelle, gegen ein liberales Abtreibungsrecht. Der wird in Polen unterstützt, so ist überhaupt darauf gekommen, von einer Lobbyorganisation namens Ordo Iuris. Und deren wesentliche Programminspirationen stammen wiederum aus einer katholischen Sekte aus Brasilien. Tradition, Familie, Privateigentum, die da schon in den 60er Jahren gegründet worden
ist. Das heißt, die ganzen Spuren, denen Clementina Suchanow nachgeht, die führen zum christlichen Fundamentalismus.
In der Tat, ja. Insbesondere zum katholischen Fundamentalismus. Und das steht bei ihr nicht im Buch, aber ich habe das gerade nochmal, weil es mich auch interessierte, recherchiert. Dieser aktuelle Kampfbegriff der Gender-Ideologie, der tauchte erstmals 2004 auf, wenn man mal den Archiven zurückgeht, und zwar in einem Erlass von Papst Johannes Paul II., formuliert von dem späteren Papst Benedikt. Also, dass diese reaktionäre Familienpolitik, die tatsächlich aus der katholischen erzreaktionären Kirche kommt, zu einem zentralen Thema der Rechten liegt, wird, das liegt dann wiederum, das stellt sie auch sehr schön dar, daran, dass Wladimir Putin in den Nullerjahren das Potenzial erkannt hat, dieser Geschichten zur Zersetzung der liberalen Gesellschaften des Westens. Darum fördert und finanziert er intensiv solche Politiker und Lobbyisten, die seine Vorstellung von einer autoritären Gesellschaft verbreiten, die von starken Männern geführt wird, ne? Oder eben einem starken Mann. Zentrales Zitat von ihr: Alle Spuren führen immer direkt oder indirekt in den Kreml.
Wie liest sich das nun, Jens Balzer, als Buch, als Text? Ich meine, der Stoff, der ist schon mächtig und auch mächtig dazu angetan, einen zu deprimieren. Ja, ich meine, wird man denn als Leserin, als Leser gepackt von diesem Buch?
Ja, jein. Also es ist wirklich interessant, aber eine wirklich leichte Lektüre ist, das liegt nicht daran, also nicht nur daran, dass es so deprimierend ist. Also sie schildert, wie sie diesen Lobbygruppen auf die Spur kommt, sie recherchiert persönliche Verbindungen und Geldströme und beschreibt sich dann selber auch immer als Akteurin in dieser Geschichte. Das ist alles interessant, aber sie springt dann oft auch in manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbarer Weise zwischen dem Persönlichen, dem Recherchierten, zwischen den Zeitebenen, zwischen den, also sagen wir mal, eine chronologische Ordnung, etwas straffere Struktur, sagen wir mal, Lektorat hätten dem Buch ganz gut getan. Man soll es trotzdem lesen, finde ich. Man kriegt hier wirklich in sehr drastischer Weise gezeigt, wie konzertiert dieser Angriff und auch von wie viel Geld unterstützt dieser Angriff reaktionärer Kräfte auf die Freiheit der Frauen ist. Und das kommt eben auch vor, welche ungeheure Anstrengung es wie in ihrem Fall als Aktivistin bedarf, um diese Angriffe, zum Beispiel mit den Demonstrationen gegen das Abtreibungsrecht und dem Frauenstreik, um diese Angriffe wieder zurückzudrängen.
Das ist Krieg, die geheimen Strategien radikaler Fundamentalisten zur weltweiten Abschaffung der Menschenrechte. Rechte. So heißt das neue Buch von Klementyna Suchanow. Im Europa-Verlag ist es auf Deutsch erschienen, aus dem Polnischen übersetzt von Antje Ritter-Miller. 408 Seiten, kosten 28 Euro und Jens Balzer hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ein Mädchen bricht beim Schlittschuhlaufen ins Eis ein und sinkt tief hinab in eine fantastische Welt in der Theaterinszenierung Alice, die heute in Dresden zu sehen ist.
Hier scheinen alle verrückt zu sein.
Stimmt.
Vor gut 30 Jahren hat Robert Wilson Alice im Wunderland neu interpretiert und die poetische Fantasiewelt Lewis Carrolls mit dessen Obsession für die kleine Alice verwoben. Tom Waits hat die abgründige Stimmung mit seinen Kompositionen noch unterstrichen. Er nannte sie Kinderlieder für Erwachsene und umgekehrt.
Oh, what a pity. Oh, what a shame.
Schämst du dich nicht?
Was ist denn meine Schuld?
Das entscheide ich.
You haven't looked at me that way in years.
Alice, die Inszenierung mit der Musik von Tom Waits, heute im Staatsschauspiel Dresden. 14 Jahre lang lebte Bertolt Brecht im Exil, in weiten Teilen unglücklich, zur Unproduktivität verdammt, wie er sagte.
Schlage keinen Nagel in die Wand, wirf den Rock auf den Stuhl. Warum vorsorgen für 4 Tage? Du kehrst morgen zurück.
Zu den traditionellen Brecht-Tagen in Berlin laden in diesem Jahr geflüchtete AutorInnen aus Kriegs- und Krisengebieten. Sie geben Einblicke in die Rezeption Brechts in ihren jeweiligen Herkunftsländern und wollen gemeinsam ergründen, wie sich seine Exilerfahrungen auf ihre heutige Situation übertragen lassen. Brechts Flüchtlingsgespräche Reloaded, die in diesem Jahr von der literarischen Plattform Weiterschreiben kuratierten Brecht-Tage, bieten Lesungen, Diskussionen und Workshops in mehreren Sprachen. Von Samstag an bis zum 16. Februar im Literaturforum im Brechthaus in Berlin. Nicht Nicole oder Lena, für Generationen war er die Stimme des Eurovision Song Contest.
Er singt da tatsächlich: Ich habe 2 Schuhe. Der eine ist Liebe, der andere Schmerz. Ich glaube, der Schmerz war stärker.
Seine bissigen Kommentare haben Peter Urban zur lebenden Legende gemacht. Und natürlich sein reiches Musikwissen. Das brachte ihn auch einst zum Norddeutschen Rundfunk. Nachdem er sich durch einen korrigierenden Hörerbrief als Pop-Experte ausgewiesen hatte, durfte er selbst ans Mikro. Was folgte, waren legendäre Jahre als Musikjournalist, über die Peter Urban ein Buch geschrieben hat. Morgen liest er daraus in Mölln.
Dass Keith Richards mir 1,5 Stunden seine Seele aus dem Leib erzählt hat mit einer Flasche Bourbon, das sind natürlich Sachen, die hat nicht jeder Journalist erlebt.
On Air, Peter Urban liest aus seinen Erinnerungen an ein Leben mit der Musik. Morgen Abend im Stadthauptmannshof in Mölln.
Das hätte ich auch gern mal, dass Keith Richards mir bei einer Flasche Whisky sein Leben erzählt. Die Literaturtipp waren das von Julia Eickmann.